der Ortenflag, dass wir jetzt so da sind, den gibt es eigentlich nur noch. Das stimmt, dass er schon wegen Mion Durschei. Weil die Bücher haben wir sehr, sehr gut verkauft und verkaufen wir nachher sehr gut. Es gibt eine ganze Durchschau-Gemeinde, oder? Ich fange jetzt einfach da an. Er mochte ihn nicht besonders, den deutschen CDU-Mann, der drüben im Weiler Giertannen seit ungefähr 2 Jahren ein großes, altes, sonnig gelegenes und für viel Geld umgebautes Heimatli besaß. Und in St. Gallen an der neoliberalen HSG als Wirtschaftsprofessor vor karrierensüchtigen Studenten und wenigen Studentinnen seine Show abzog. Auch veröffentlichte dieser in der Bildzeitung und in ähnlichen Blättern seit Jahren Kolumnen und kam seltener als seine attraktive Gattin zu ihm in den Sternen. Besuchte der Herr Professor jedoch an einem Samstagnachmittag oder gelegentlich abends seine Wirtschaft, ließ er sich meist mit dem einstigen Linken, heute rechts von der SVP politisierenden Landesring-Nationalrat Max Jucker als Politstar feiern. Fürwahr, er Rechberger mochte Professor Horst Blume nicht besonders. Im Gegenteil, er verabscheute ihn schon ein wenig wegen seiner Arroganz, egal, ob der nun früher, wie behauptet wurde, für den fetten deutschen Bundeskanzler Reden geschrieben hatte oder dies nur ein Gericht war. Blumes Frau hingegen gefiel ihm, jedenfalls in optischer Hinsicht, schon eher. Und so intelligent er das hübsche Ding auch einschätzte, bei der hätte er vor mehr als 30 Jahren mit einer seiner drei Leitern bestimmt irgendwann gefenstert. Das ist ja ein Bruch da im Appenzell, bis heute noch. Aber diese Hauptfigur, die ist nur bis zum ersten Stockwerk raufgegangen, höher hat er Angst. Jetzt war er aber nicht aus Mangel an Gelegenheit ein treuer Ehemann geworden. Er führte seit 30 Jahren die vom Vater übernommene, im Appenzeller Vorderland nicht unbekannte Wirtschaftsbäckerei und einem nicht immer vollbesetzten Hotel. Jedenfalls offerierte er allfälligen, meist durchreißenden Gäste 6 moderne Zimmer samt Dusche und WC. Und seit einigen Monaten hatte er 2 weitere ineinander übergehende Zimmer dem bekannten Keltenforscher Harald von Greifenstein vermietet. Und buckt trotz seinen 65 Jahren immer noch jede Woche für die halbe Gemeinde Waldbrot am frühen Freitagmorgen weit herum gerühmte Zöpfe und Nussgipfel. Und er trug es, dass seine portugiesische Frau drüben in Trogen seit etlichen Jahren einen Bioladen führte und öfters in der Wohnung über dem Geschäft schlief, dessen Eröffnung er ihr mit seinem Geld vor rund 20 Jahren ermöglicht hatte. Die schmerzte ihn nicht mehr. Schon lange bevor Julia von einem allein ihr gehörenden Bioladen zu träumen begann, hatten sie beide Jasmina, eine verheiratete Frau aus Bosnien, als Hilfe für den Sternen engagiert. Und mit ihr, er musste es sich immer wieder sagen, wirklich das Große losgezogen. Sie arbeitete trotz gelegentlicher Querellen gern mit ihm zusammen, dem Chef, wie sie ihn nannte. Ja, an Tagen, wo im Sterne nicht viel los war, konnte er Jasmina ruhig für ein paar Stunden die Wirtschaft hier zu oberst auf dem Rechberg, das ist da drüben auf dem Rechberg mit sich zum Alpstein und hinunter zum See überlassen, was sich von anderen gelegentlichen Aushilfen nicht unbedingt behaupten ließ. Und Jasmina litt, er wusste es, wie er darunter, dass die Zahl der Stammgäste in letzter Zeit etwas abgenommen hatte und viel zu viele waren gestorben. Kam noch jemand ihm, was die Aussicht anbelangte, einmalig gelegenen Sternen, wie noch vor 10 oder 15 Jahren, längere Ferien verbringen wollten. Das waren Tempi Passati. Die Auswärtigen, die früher im Sternen ihre Ferien verbracht hatten, oft zwei-, dreimal im Jahr, waren entweder gestorben oder lebten im zum Teil miefigen, zum Teil auch sehr luxuriösen Altersheimen. Und deren Kinder und Kindeskinder flogen lieber, dank grässlicher Billigflüge, in die Karibik, nach Thailand oder weiß wohin, und wollten nicht mehr während zwei, drei Wochen fern von Events längere oder kürzere Wanderungen im hügeligen Appenzellerland unternehmen. Dem Läuten der Kuhglocken zuhören oder von der wunderbaren Terrasse aus, auf der Rechberger jetzt wohl zum tausendsten Mal stand, auf das Sentis-Massiv, die grünen Wiesen, Wälder und Hügel und den Bodensee blicken. Darum dachte Paul Rechberger mit großem Bedauern daran, dass er nur noch selten Feriengäste hatte, die auf seinem geliebten Rechberg die Ruhe, die gute Luft und das von ihm zubereitete kräftige Essen genießen wollten. Das war nur noch für wenige Schweizer, Deutsche, Österreicher, Engländer oder Amerikaner ein Ferienwunsch. Eine ungute Entwicklung, dachte er wie schon so oft, und ärgerte sich, dass sich beinahe alle diese jungen Leute nicht mehr in politische Dinge einmischten oder wegen der aggressiven amerikanischen Politik und der nicht zu übersehenden Klimaerwärmung auf die Straße gingen und für eine Weile demonstrierten, in der zu leben es sich lohnte. Es sah, und dies ärgerte ihn, nicht gut aus für die Menschheit, gar nicht gut. In wenigen Jahrzehnten würde sie. Paul Bühler schaute unwillig Richtung Tür. Da hatte er seiner Frau Therese hoch und heilig versprochen, für eine Stunde die Beiz zu hüten, damit sie Pater Ambrosius im Bahnhof Altstetten mit dem Auto abholen könne. Wobei er, ihr Mann, überzeugt gewesen war, dass bei diesem grauen Himmel nicht ein Schwanz in ihre kleine Berg- oder Hügelwirtschaft käme und er hier an diesem Beizentisch bei einem Zweier Meilenfelder, der ist jetzt dort drüben, glaube ich, und sein zerknülltes Heft schreiben könne. Sein Vorhaben musste er vergessen. Jemand scharrte mit den Schuhen vor der hölzernen Tür, würde bald die vierstufige Steintreppe hochkommen, in wenigen Sekunden seine Ruhe stören und ihn in Beschlag nehmen. Wohl ein Rentner mit oder ohne Stöcke, dachte er. Hier oben nennt man so mit den zwei Stöcken Stockenten. Also mit oder ohne Stöcke, dachte er, wollte ihn mit seinem Geschwätz behelligen, einen, der wahrscheinlich mit Monologen glänzen würde oder mit dem eine halbe Stunde oder noch länger übers Wetter, das Tagesgeschehen, den Brand in den Giertannen oder weiß der Teufel was reden musste. Paul hatte nicht die geringste Lust auf Blabla. Ein Ausweichen war dennoch unmöglich. Es kam jemand und schon ging die Tür ziemlich vehement auf. Was, der Rechberger? Er, der noch nie hier im Hofgut aufgetaucht war, ausgerechnet er. Paul Bühler konnte es nicht fassen. Es war wirklich der Wirt vom Sternen, der zukünftige Mörder in seinem ersten, vielleicht letzten Krimi oder was immer aus seinem Versuch werden würde. Gestern, dachte er blitzschnell, war er ihm doch im Sternen gegenübergesessen, hatte vom Grand vom Brand in den Giertannen erfahren. Und jetzt war Rechberger da im Hofgut, warf seinen schwarzen Stoffmantel mit einem Ächzen auf das Tischchen neben der Tür und schien vergessen zu haben, dass er vor Tagen gesagt hatte, falls er sie beide im Hofgut besuche, bleibt er nur auf einen Sprung. Seine Jasmina sei trotz ihrem Mundwerk nicht gern allein im Sternen. Seit vor einem Jahr plötzlich eine Bande Jugendlicher aufgetaucht sei und Bier und Whisky verlangt habe, obwohl es verboten war, Alkohol an Jugendliche unter 18 abzugeben. Sie hätte sich mit Händen und Füßen wehren müssen, denen nichts zu bringen. Selbst mit ihm, dem Chef, hätte es wohl Probleme gegeben, falls er dabei gewesen wäre. Wie immer, Bühler musste seine Überraschung kaschieren. Den Rechberger freundlich begrüßen und ihm ein wenig den Schmus bringen. Paul Bühler setzte sein Vorhaben sofort um. Oh, was für eine Ehre, dass du uns besuchst. Therese ist leider nicht da. Soeben wollte ich ein paar Zeilen für das Buch schreiben, in dem du die Hauptrolle kriegst. Jetzt muss ich darauf verzichten. Mit einem Lachen zeigte Bühler auf das kaum mehr als Häftchen erkennbare blaue Ding. Das macht nichts. Ich komme nicht deswegen. Dann wegen Therese? Paul Bühler fragte, spürte aber, dass sein Gegenüber ordentlich verwirrt sein musste. Nein, nicht deswegen. Mein Besuch hat einen anderen Grund. Ach, was für einen. Kaum wegen des Brandes, von dem heute die Appenzeller Zeitung 3 Seiten gebracht hat. Unser Briefträger Sepp warf sie vor ungefähr einer Stunde in den Briefkasten. Ruhig wies Paul auf die Zeitung, die neben ihm auf dem Beizentisch lag. Spürte aber, dass der Sternenwirt heute keineswegs auf Blödeleien und auch nicht auf irgendein Gespräch aus war, wie sie zwischen ihnen gang und gäbe waren. Er musste Acht geben. Wollte heute seinen nicht mehr ganz jungen Berufskollegen nicht mit den üblichen Späßen verletzen. Der Besucher nickte nur und schien, falls er seinen Gesichtsausdruck richtig interpretierte, genug von jenem Thema zu haben, das ihm offenbar schwer auf dem Herzen lag. Später reden wir darüber, Paul. Ich muss zuerst ein bisschen verschnaufen. So lange ohne Stock zu gehen und erst noch am Schluss während gut 20 Minuten zu euch hinaufzukeuchen. Du weißt ja, ich habe seit dem kleinen Infarkt mit meiner Pumpe so meine liebe Mühe. Rechberger schüttelte beim Reden wieder einmal seinen Kopf, schien verwirrt zu sein. Darauf nahm Paul Rücksicht und suchte nicht lang nach Worten. Lieber offerierte er seinem unerwarteten Besucher etwas zum Trinken, einen Appenzeller zum Beispiel. Was meinst du, Paul? Wollen wir was trinken auf Kosten des Hauses? Fragte er seinen offenbar verzweifelten Besucher. Vielleicht 2 Appenzeller, mit oder ohne Siphon. Ich lade dich gerne ein. Es ist ja deine erste Visite bei uns. Kann natürlich auch ein Wein sein, doch heute Vormittag habe ich bereits einen gekippt, um mich für das 2. Kapitel in deiner Angelegenheit zu stimulieren. So, wirklich? Der Rechberger, wie Bühler ihn insgeheim nannte, wollte nicht aufs Thema eingehen. Anderes bedrückte sein heute wohl sehr nervös gewordenes Herz. Das sage ich nicht, mein Paul, meinte er langsam, jedes Wort, das sich herauspressen. Bis ich wieder im Sternen bin, habe ich kaum mehr Alkohol im Blut. Zudem muss ich auf andere Gedanken kommen. Ich darf nicht daran denken, dass der Letztgefederte, das heißt der Falschvertreter, auf auf normales Deutsch, dass der letztgefährdete Hans Hohl mir heute Morgen schon um 8:30 frech ins Gesicht gesagt hat, ich hätte wie andere Wäldler oder Fremde ein starkes Motiv gehabt, das ehemalige Bauernhaus von Blumer anzuzünden. Was, sowas? Das kann ich nicht glauben. Paul war sehr erstaunt. Dafür wurde ihm aber klar, weshalb dieser Mann heute Vormittag zu Fuß vom Rechberg herunter bis zum Hofgürt hinauf, sich hinaufgequält hat und seine angekündigte Verschnaufpause bereits wieder vergessen haben dürfte. Schon deshalb wollte er abwarten, was Rechberger weiter berichten würde. Jedenfalls war es eine Beleidigung gewesen, was Hans Hohl im Sternen Paul Rechberger gesagt hatte. Ein starkes Motiv. Doch so ist es gewesen, Paul. Der Hohl kam zu uns. Kaum hatten wir die Wirtschaft aufgeschlossen, um mir gegenüber die Frechheit selbst zu behaupten, ich könnte der Täter sein, bestätigte Rechberger nochmals die zuvor erwähnte Frechheit von Hohl, nun vom Zorn stottern und von neuem mühsam nach jedem Wort, jedem Satz suchend. Wegen seiner Wichtigtuerei, so behauptete er, hätte ich den Schreiberling nicht gemocht. Auch er, Hans Hohl, sei nicht gerade ein Freund des Deutschen. Als Polizeibeamter halte er sich aber zurück, seine Meinung zu äußern. Bei mir im Sternen habe er jedoch miterlebt, wie Blume mich vor allen Gästen zusammenstauchte, als ich ihm und zwei seiner Kollegen auf der Terrasse einen Witz erzählen wollte. Auch hätte ich, wie er aus guter Quelle wüsste, gegenüber Gästen behauptet, Blume sei mit seiner konservativen Weltanschauung einer der Pudel vom Busch, nicht bloß der englische Premierminister. Klar sei der Schreiberling von den Giertannen ein etwas arroganter Mann, hat Hohl gemeint. Er bringt aber Geld nach Wald, gehört zu den besten Steuernzahlern. Darauf müsse man Rücksicht nehmen. Der Wirt vom Sternen konnte nicht weiter über Hans Hohl reden. Paul Bühler spürte, jetzt musste er, ob er wollte oder nicht, den Mann beruhigen, der für ihn in Wald zum bislang einzigen hiesigen Kollegen, wenn nicht gar eine Art Freund geworden war. Was so einen Stuss hat euer Dorfpolizist behauptet, stellte er aufgebracht fest. Da ist doch nicht bei Trost. Nie würdest du ein Haus anzünden, dazu kenne ich dich gut genug. Reg dich darum nicht auf. Keiner außer diesem Vogel glaubt sowas. Schon morgen wird der halb, wenn nicht ganz verrückte Polizist sich bei dir für seine Äußerungen entschuldigen. Und jetzt der Schluss des Buches. Der spielt auf der Meldeck. Jon Durschei und meine Wenigkeit haben auch ein Buch geschrieben, Mord auf der Meldeck, das ist am äußersten Rand des Kantons Ausserrhoden. Sehr schön gelegen. In einem Wald drin, man kann nur zu Fuß dorthin. Aber jetzt sind sie schon am Bahnhof unten, um sich von Ambrosius zu verabschieden. Nun wollte Ambrosius aber Paul Rechberger noch etwas sagen, schon um sein schlechtes Gewissen ein bisschen zu erleichtern. Seit 3-4 Tagen quälte ihm dies. Daher ging er samt seiner schweren Tragtasche 2 oder 3 Schritte auf den verdutzten Besitzer des Rechberger Sternen zu. Es musste sein. Paul, ich habe eine große Bitte an dich, sagte er ihm so leise, wie es ihm möglich war, damit kein anderer sein Anliegen mitbekam. Paul, Seit Tagen habe ich ein schlechtes Gewissen. Und deshalb. Du, ausgerechnet du hast ein schlechtes Gewissen. Der Wirt vom Rechberg konnte nicht glauben, dass Ambrosius Gewissensbisse plagten. Dieser großartige Geistliche, den er duzen durfte, der ihn, was nach 3 oder 4 Tagen gewesen, so unerwartet aus der schrecklichen Drogenzelle befreit hatte, ist inzwischen verhaftet worden, der Rechberger. Zum Glück war der zu erwartete Zug noch immer weder zu hören noch zu sehen. So ist es, Paul, gab der Pater zu. Nach wie vor leise redend. Weißt du, bevor ich zu dir in die Zelle gekommen bin, hatte ich mir vorgenommen, dass ich Annette Zumbach nicht besuche. Aus dem simplen Grund, weil mir diese Frau Tage zuvor einmal nach der Heiligen Messe auf dem St. Anton, das ist da hoch oben, aufgelauert hat und mir mit ihrem Auftritt etwas seltsam vorgekommen ist. Sie wollte mich mit närrischen Thesen missionieren und mir ihre von Jesus angeblich offenbarte Religion aufschwatzen. Ich weiß aber, dass sie hin und wieder zu dir auf den Rechberg kommt, um in deinen Tageszeitungen zu blättern und dazu einen Kaffee oder Tee zu trinken. Darum möchte ich dich bitten, ihr bei Gelegenheit zu sagen, dass ich sie in Trogen wie dich hätte besuchen müssen, jedoch ein ziemlich anderes Weltbild als sie habe und darum auf einen Besuch verzichtete. Im Nachhinein täte mir dies leid. Sage ihr das, Paul. Ich bitte dich darum. Und vielleicht, wer weiß, findest du als kluger Mann sogar ein paar gute Worte für die arme Frau. Machst du dies für mich? Ich wäre ihr sehr dankbar. Erstaunt über das nun weiß Gott unnötige Schuldbekenntnis des Paters, überlegte Rechberger nicht lang, was er antworten sollte. Zumal in 2, 3 Minuten der Zug auf dem Gleise einfahren sollte, Richtung Chur. Sicher, Ambrosius, diese Aufgabe übernehme ich. Ich bin dir ja allerhand schuldig, versprach er dem Pater rasch. Dies vor allem, weil er den Zug noch 800, 900 Meter entfernt langsam auf den Bahnhof zufahren sah. Ich sag's, Frau Zumbach, bei unserer nächsten Begegnung und gebe ihr zu verstehen, dass es für uns beide schlimm gewesen sei, was Hans Hohl über sie und mich in Wald und Drogen herum erzählt hat. Das mache ich gern. Paul Rechberger kam nicht weiter, musste mit Reden aufhören und er umarmte darum ganz kurz diesen so einfühlsamen Pater. Mach's gut, Ambrosius, flüsterte er. Nie werde ich vergessen, was ich dir zu verdanken habe. Solange ich lebe, bin ich dir zu Dank verpflichtet. Ich. Doch mitten im Satz musste der Wirt stoppen. Der Zug hielt bereits vor ihnen. Darum reagierte sein Vornamensvetter blitzschnell, trat energisch auf Ambrosius zu, nahm ihm ohne zu fragen die Tragtasche ab und buxierte seinen besten Freund, das war er, Richtung offene Wagentür. Steige ein, Ambrosius, wir können dir nicht mehr alle die Hand drücken, aber auch er konnte sich nicht richtig vom Pater verabschieden. Schon sah Paul Bühler nämlich, wie der weit vorne auf dem Perron stehende Kondukteur nach seiner Trillerpfeife griff. Steig rasch in den Wagen, Ambrosius. Ich strecke dir deine Tasche zu und find nach einem guten Platz und besuch uns bald wieder im Vorderland, wie du es uns auf der Meldeck versprochen hast. Vergiss unsere Abmachung nicht. Weitere Sätze waren für Paul Bühler nicht drin. Auch der Pater konnte nichts mehr entgegen, konnte keine Hände schütteln, keine Küsschen entgegennehmen, keinen umarmen. Dazu war es zu spät. Für sein Alter kletterte er jedoch erstaunlich rasch die 2 Stufen zum Bahnwagen hoch, griff fast wie ein junger Mann nach der ihm von Franz hinaufgestreckten, relativ schweren Tasche, spürte in seinem Innern etwas wie eine leise, süße Traurigkeit aufkommen und war doch froh, für ein paar Stunden allein sein zu können, begleitet von der Hoffnung, dass kein redseliger Mann, keine redselige Frau mit ihm während der Fahrt ein Gespräch beginnen, ihm gegen seinen Willen die Blicke ins Grüne verunmöglichen würde und ebenso die Gebete, die er sich vorgenommen hatte. Automatisch ging die Eingangstüre zu. Er würde bestimmt mit der eher unhandlichen Tasche nicht stürzen und sämtliche mit Klebestreifen und pastfarbigen Schnüren noch verschlossenen Geschenkpakete, die ihm von seinem zum Teil neuen Freunden in den Läuchen aufgedrängt worden war. Er würde sie erst in der ihm seit mehr als 40 Jahren lieb gewordenen, kargen, nur mit einem hölzernen Kruzifix geschmückten Zelle auspacken. Nicht hier im Zug. Auch kaum heute Abend. Wahrscheinlich erst morgen, nach dem Lesen der Messe am rechten Seitenaltar der dunklen, von ihm so geliebten und in den letzten Wochen schwer vermissten barocken Klosterkirche von Tissentis. Alles würde gut ausgehen. Und schon sah er, als er mit der linken Hand die Tür zum Wageninnern aufstieß, dass das erste Abteil auf der rechten Seite allein ihm gehören würde. Vorderhand wenigstens. An ein Winken war nicht mehr zu denken. Und die Frage, ob die Hündin Titi noch lebe, die spielte auch eine Rolle. Und ebenso der damals noch junge Kater Elvis, er musste sie vorderhand aufschieben. In einem Brief würde er sich bei den Unternähers in den nächsten Tagen danach erkundigen. Oh ja, das würde er tun. Jetzt freilich vor der Zug am Ende des Perrons und nun auch an der alten, ziemlich scheußlichen Lagerhalle vorbei. Mit anderen Worten, allmählich entschwand das Anonyme, das Kaputte. Er konnte also bald in aller Ruhe beten, konnte meditieren, durchs Fenster die Landschaft auf sich wirken lassen und mit Freude an die sechs Menschen denken, die ihn hinunter ins so oft vom Föhn geplagte Rheintal begleitet und nun keine Gelegenheit erhalten hatten, ihm zu winken und nachzuschauen. Ich bin so etwas wie ein Glückspilz, dachte er, während er die Tasche auf den Boden stellte und hernach trotz seines Alters problemlos in der Fahrtrichtung Platz nahm. So viel an menschlicher Zuneigung habe ich nicht verdient, dachte er. Erfreulich, dass ich auf meinen Reisen und während Besuchen immer wieder neue Menschen kennenlernen darf, die ich sympathisch und interessant finde. Leider begegnen mir aber auch Menschen, die mich wie Hans Hohl oder eben dieser Ebersold eher zum Teufel schicken möchten, sehr viel lieber. Fast hätte er deswegen auflachen müssen. Im letzten Moment konnte er es sich aber verkneifen, im allerletzten. Morgen, in dieser Hinsicht, kannte er seine Reaktionen zu gut, wollte er alles, was er in den gemeinen Wald und Drogen erlebt hatte, nochmals durch seinen Kopf gehen lassen und sich darüber so seine Gedanken machen. Morgen, erst morgen. Dafür könnte er heute, warum nicht, vielleicht trotz dem Verbot seines mit ihm befreundeten Hausarztes Thomas Langer in diesem Wagen die erste Nationale seit vielen, vielen Monaten rauchen. Natürlich gibt es auch einen Mörder natürlich in dem Buch, aber der ist jetzt nicht erwähnt. Das ist Mord im Wald. Ah ja.
Das war Jon Durschei, gelesen von Werner Bucher, aufgenommen am 24. September an den Appenzeller Literaturtagen 2011 in Wald.